Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Mit Maximilian Rieger einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Gestern Abend, da gab es in der ersten Runde des DFB-Pokals noch keine Überraschungen. Heute hingegen schieden gleich zwei Bundesligisten aus. Wir blicken gleich auf die Partien des Nachmittags. Und selbst wenn die Außenseiter keine sportlichen Überraschungen gelingt, dann ist der Pokal finanziell für Amateurvereine ein Geldsegen. Eine signifikante Unterstützung für die Vereine, wie es der DFB verspricht, sei das aber nicht, sagt ein Vorsitzender eines Amateurvereins bei uns in der Sendung. Wir sprechen außerdem mit dem Forscher Gerd Wagner über den Rassismus im deutschen Fußball nach einer Woche Tönnies, mit dem Journalisten Thomas Kistner über die Anklagen gegen die ehemaligen DFB-Präsidenten Theo Zwanziger und Wolfgang Niersbach und wir schalten live zur Leichtathletik-Team-EM nach Polen. Viele Jahrzehnte lang war Kaiserslautern die beherrschende Fußballmacht in Rheinland-Pfalz. Dann begann der Niedergang des mehrfachen deutschen Meisters hinab bis in die dritte Liga. Und gleichzeitig wurde der FSV Mainz 05 die dominierende Kraft in der Region. Heute aber, da knüpfte Lautern in der ersten Runde des Pokals an alte Zeiten an und besiegte den Bundesligisten mit 2:0. Florian Winkler.
Mit Leidenschaft, Einsatz und Willen schaffte der erste FC Kaiserslautern die Pokalüberraschung. Der Favorit aus Mainz war zwar klar besser in der ersten Halbzeit, nutzte seine Chancen aber nicht. Der Drittligist aus der Pfalz kämpfte sich dagegen nach der Pause vor 40.000 Zuschauern in die Partie. Nach knapp einer Stunde kam der FCK jedoch glücklich zur Führung. Der Zweikampf vom Mainzer Bell mit Lauterns Stürmer Thiele führte zu einem diskussionswürdigen Strafstoß für den Gastgeber. Manfred Stark übernahm die Verantwortung und verwandelte kurios. 05-Torwart Müller parierte zwar den Schuss, der Ball sprang aber noch von seinen Händen unglücklich ins Tor. Die Gäste warfen danach alles nach vorne. Das ermöglichte dem FCK Kontermöglichkeiten. Pick nutzte seine in der 90. Minute zum 2:0 Endstand.
Eine weitere Überraschung gab es in Verl. Dort hatte der Regionalligist SC Verl den Bundesligisten FC Augsburg zu Gast. Vier Klassenunterschied. Am Ende gewann trotzdem Verl mit 2:1. Jan Wochner.
Die Leistung des FC Augsburg schwach. Das Ausscheiden beim Viertligisten Verl verdient. Vor allem in der ersten halben Stunde wirkte der Bundesligist Augsburg wie das unterklassige Team, das unterklassige Verl dagegen wie der Erstligist. Der FCA mit haarsträubenden Fehlpässen und ohne Abstimmung in der Abwehr. Suchi traf ins eigene Tor, Verl erhöhte nach 23 Minuten verdient auf 2:0. Pech für Augsburg, der zweite Treffer hätte wegen Abseits nicht zählen dürfen. Zu einer Wende reichte es nicht mehr, weil Augsburg nie richtig ins Spiel fand. André Hahn gelang per Foulelfmeter in der Schlussphase nur noch der 1:2 Anschlusstreffer.
Für einige Zeit sah es heute Nachmittag aus, als ob es auch in Villingen eine Überraschung geben könnte. Da hatte der FC Villingen Fortuna Düsseldorf zu Gast und führte. Dann kamen aber die Fortunen zurück und gewannen, brauchten dafür aber die Verlängerung. Julia Metzner berichtet.
Fortunas Trainer Friedhelm Funkel war sauer, denn seine Düsseldorfer waren beim 3:1 gegen Fünftligist Villingen nicht das bessere, sondern das glücklichere Team. Villingen führte zur Pause sogar mit 1:0. Nach einem Foul von Eihahn verwandelte Uko den Foulelfmeter zur Führung. Zwei Düsseldorfer Neuzugänge brachten die Fortuna zurück. Ampoma erzielte nach einer knappen Stunde den Ausgleich. In der Verlängerung brachte Ofori den Bundesligisten mit 2:1 in Führung, bevor Hennings gegen aufopferungsvoll kämpfende Villinger dann für die Entscheidung und den 3:1 Endstand sorgte. Düsseldorf zieht damit in die zweite Runde des DFB-Pokals ein.
Ebenfalls in die Verlängerung musste der SC Freiburg. Der Sportclub hatte mit dem FC Magdeburg eines der schwierigsten Lose gezogen und tat sich schwer. 120 Minuten lang, dann reichte ein Tor in der Verlängerung zum Sieg.
Der SC Freiburg brauchte die Verlängerung, um sich glücklich mit 1:0 in Magdeburg in die zweite DFB-Pokalrunde zu zittern. Lange Zeit bekamen die Freiburger keinen Zugriff auf das Spiel. Es gab nur eine Großchance in der 25. Minute. Solai zielte aber knapp übers Magdeburger Tor. Die Freiburger mit Problemen im Spielaufbau und deswegen bis zum Schluss auch von den Magdeburgern gefordert. Glück für den SC, dass in der 39. Minute Beck der Magdeburger nur den Pfosten traf. Dann aber der Auftritt von Luca Waldschmidt, 93. Minute. Solo von Waldschmidt aus dem Mittelfeld heraus. Platzierter Flachschuss von der Magdeburger Strafraumgrenze ins Eck. Freiburg gewinnt 1:0 in Magdeburg und steht in der zweiten DFB-Pokalrunde.
Auch Bayer Leverkusen hat es in die zweite Runde geschafft. Bayer tat sich beim Regionalligist aus Aachen erst schwer, siegte dann aber mit 4:1. Stefan Kausen berichtet.
Bayer Leverkusen hatte große Schwierigkeiten auf dem ausverkauften Tivoli vor 30.000, gewann am Ende aber doch mit 4:1. Das Ergebnis viel klarer als der Spielverlauf. Zur Pause 2:0, Eigentor Aachen, 2:0 Volland. Dann kamen die Tivoli-Kicker zurück mit Battarillo zum 1:2. Aachen dran am Ausgleich, aber dann Bailey und Havertz mit der Entscheidung für Leverkusen, 4:1.
Noch deutlicher siegte ein weiterer Bundesligist, der FC Schalke 04, gegen den Regionalligisten Drochtersen Assel. Die Diskussionen um die rassistischen Aussagen von Aufsichtsratschef Clemens Tönnies wurden aber auch von diesem sportlichen Sieg nicht gänzlich überdeckt. Michael Augustin berichtet.
Die Gelsenkirchener haben sich beim Regionalligisten SV Drochtersen-Assel mit 5:0 durchgesetzt. Das Ganze vor mehr als 8.000 Zuschauern. Und die hatten zur Pause noch Hoffnung, denn da stand es nur 0:1. Kripski hatte für Schalke 04 getroffen, aber nach dem Seitenwechsel legten Burgstaller Caligiuri, der 18-jährige Merkan und erneut Burgstaller die weiteren Treffer nach. Drochtersen-Assel jubelte einmal, aber da war der Ball zwar im Tor von der Reit, aber ein Abseitstor. Starkes Signal der Schalke-Fans. Wir zeigen Rassismus, die rote Karte, war in der Gästekurve zu lesen. Das die Antwort auf die afrikafeindlichen Äußerungen von Clemens Tönnies.
Außerdem gewann heute Nachmittag Arminia Bielefeld gegen den FC Viktoria Berlin mit 1:0. Dynamo Dresden siegte 3:0 gegen Dassendorf und Wacker Nordhausen verlor trotz Führung gegen Erzgebirge Aue mit 1:4. Heute Abend findet dann ein Spiel statt, das rein von der Distanz auch in einem Verbandspokal hätte stattfinden können. Nur 13 Kilometer trennen nämlich den SV Werder Bremen von Atlas Delmenhorst. Und genau diese räumliche Nähe nutzte Delmenhorst aus, um nicht im heimischen Stadion an der Düsternotstraße zu spielen, sondern im Weserstadion. Und die Vorfreude auf dieses Spiel ist groß, wie Axel Pusitzki berichtet.
Die Delmenhorster sprechen vom Jahrhundertspiel. Atlas-Vorsitzender Manfred Engelbart bringt es auf den Punkt.
Das ist das Highlight meines Lebens.
Der Chef des Vereins ist immer noch außer Rand und Band, wenn er nur an die Auslosung zurückdenkt.
Ich wusste gar nicht, was mit mir geschah. Als er die Kugel öffnete, sah ich als Erster überhaupt das grüne W. Und da habe ich gedacht, man schießt mir den Kopf weg. Ich konnte auch nicht denken. Ich habe nur geschrien. Ich wusste gar nicht, wo ich war.
Selbst mit Delmenhorsts Oberbürgermeister Axel Jahns, sonst ein besonderer und seriöser Zeitgenosse, gehen die Pferde durch.
An diesem Wochenende, ja, da muss dann eben Bremen leiden, weil Delmenhorst weiterkommt.
Was für eine Geschichte. Der Fünftligist darf durch eine Ausnahmegenehmigung sein Heimspiel im fremden Weserstadion austragen. Delmenhorst steht eine kleine Völkerwanderung bevor. Die Fans glühen.
Oh, ich schätze schon so 12.000, 13.000. Also VBN Nordwestbahn wird vollkommen überlastet sein, nicht nur von Ostfriesland, sondern eben auch von Delmenhorst.
Am meisten freue ich mich jetzt über den Anblick der gesamten Delmenhorster Kurve. Es sind ja 9.000 Delmenhorster, deine Kurve. Und da stelle ich mir schon vor, wenn das klasse aussieht, wenn da auf einmal 9.000 Blau-Gelben mit einem Schal da stehen. Da habe ich jetzt schon Gänsehaut.
Und wie komisch muss dieses Spiel auch für Werder-Trainer Florian Kohfeldt sein. Der wuchs nämlich in Delmenhorst auf, machte dort sein Abitur und lernte dort auch kicken. Doch Kohfeldt wird zur Spaßbremse.
Ich bin eigentlich Siegener und nicht Delmenhorster.
Doch für die Delmenhorster gehört Kohfeldt zu ihnen. Der aber kennt keine Freunde, zumindest nicht vom Anpfiff.
Für die 90 Minuten wird es da keine engen Verbindungen geben. Also Entschuldigung an alle, die vorm Spiel umarmen oder abklatschen. Nach dem Spiel gerne, vorher nein.
Und er kennt viele, hat dort Freunde und Bekannte, hat sogar einige Atlas-Spieler bei Werder trainiert. Wenngleich Kohfeldt auch sehr, sehr gern betont, dass sein Lieblingsverein Jan Delmenhorst war und nicht Atlas Delmenhorst.
Vielleicht wollte er ein bisschen sticheln, aber gut, wenn das sein Club war, ist es ja nicht schlimm. Also jeder hat ja seine Herkunft und ich kenne Flo Kohfeldt auch aus Bremer Zeiten. Das war mein Co-Trainer in der U17 und ich weiß, dass er ein super sympathischer Mensch ist.
Das Pokalderby Atlas gegen Werder, eine verrückte Fußballgeschichte. Der Bundesligist spielt auswärts im eigenen Stadion und eine Bestmarke wackelt. Sollte nämlich das Weserstadion mit 41.500 Zuschauern ausverkauft sein, wäre es ein neuer Rekord für ein Erstrundenspiel mit Amateurbeteiligung. Atlas Delmenhorst trägt einen gewaltigen Teil dazu bei, ist sich Vereinsboss Manfred Engelbart sicher.
Wir haben sonst Fans um die 1.000, aber im Stadion werden 12.000 bis 14.000 Delmenhorster sitzen. Es sitzen Leute im Stadion, die noch nie im Leben ein Fußballspiel gesehen haben.
Atlas Delmenhorst hat sein großes Spiel also noch vor sich. Der BSC Hastedt, der vorherige Sieger des Bremer Pokals, der hat es schon hinter sich. Im vergangenen Jahr spielte der Klub in der ersten Runde gegen Borussia Mönchengladbach. Sportlich lief es gar nicht gut. Der Fünftligist verlor 1:11. Für die Amateure ist der Pokal ja aber vor allem ein großer Geldsegen. So wird es in der Öffentlichkeit und auch vom DFB gerne dargestellt. Ob das wirklich so ist, darüber habe ich mit Mehmet Kurt vor der Sendung gesprochen. Er ist zweiter Vorsitzender des Vereins und zuerst habe ich ihn gefragt, wie viel Geld Hastedt mit dem Pokal im vergangenen Jahr verdient hat.
Wir haben vom DFB-Pokalspiel 121.000 Euro bekommen vom DFB und von den Zuschauereinnahmen waren das rund 80.000. Von dem Geld müssen wir natürlich alle Kosten bezahlen. Das heißt Sicherheitsdienst, den Platz, Reinigung und. Was nachher da überbleibt, sind um die 40.000, 44.000 Euro circa Gewinn. Und das ist dann sozusagen das, was wir zur Verfügung haben.
40.000 Euro Gewinn, das hört sich für normale Fußballverhältnisse gar nicht mal so viel an. Wie ist denn sonst Ihr Etat?
Wir leben ja überwiegend von den Mitgliedseinnahmen plus Sponsoring, was Trikot und Bandenwerbung angeht. Da laufen wir um die 20.000, 25.000 Euro.
Also war das, der DFB-Pokal hat Ihnen dann schon einen ordentlichen Geldsegen gebracht?
Das ist richtig, ja.
Sie hätten ja noch mehr Geld machen können, wenn Sie, wie jetzt zum Beispiel Atlas Delmenhorst, ins Weserstadion umgezogen wären oder generell noch ein größeres Stadion genutzt hätten. Warum haben Sie das nicht gemacht?
Es wäre dann auch eine Großveranstaltung geworden. Wir haben auch geguckt in die Chronologie des DFB-Pokal erste Runde, wie waren die anderen Mannschaften aufgestellt. Und wir haben uns darüber Gedanken gemacht, wir wollten etwas Kleineres, etwas persönlicher, familiärer, viel Spaß und kein Stress. Und hätten wir das Weserstadion gemietet, hätten wir auch das Zehnfache an Kosten gehabt. Und am Ende, und das weiß die Geschichte auch, kann man auch daran kaputt gehen.
Ihr erster Vorsitzender hat vor dem Spiel letztes Jahr gesagt, wenn wir schlau investieren, dieses Geld, dann haben alle Mannschaften des Vereins davon. Waren Sie denn schlau?
Wir haben natürlich dafür gesorgt, dass alle Mannschaften des BSC Hastedt daran partizipieren. Wir haben Gelder investiert in die Infrastruktur, sprich Renovierung und auch Ausstattung, was die Kinder angeht, Trainingsutensilien und so weiter. Und haben auch Rücklagen gebildet für etwas schlechtere Zeiten. Dann war das auch so, dass wir dieses Geld bekommen haben, wir auch erstmal Geld ausgeben mussten. Das heißt, der Hauptverein, der Bremer Sportclub, hat uns dort tatkräftig unterstützt. Und nach den Abrechnungen wir das Geld auch zurückgezahlt haben.
Jetzt ist es so, dass die Profivereine im vergangenen Jahr 166.000 Euro bekommen haben. Das wird jetzt dieses Jahr auch noch ein bisschen mehr. Sie haben im vergangenen Jahr eben nur die 121.000 Euro vom DFB bekommen. Die 45.000 Euro Differenz, die ging an den Landesverband, der das dann wiederum an die Teilnehmer im Verbandspokal weitergegeben hat. Also der Pokal, der dann für die Teilnahme an der ersten Runde berechtigt, wenn man den gewinnt. Aber selbst wenn man die 45.000 jetzt durch diese diversen Vereine durchrechnet, da kommt ja nicht viel mehr bei rum als ein paar tausend Euro.
Richtig.
Hilft das dann in der Solidarität, die der DFB eigentlich mit diesen Zahlungen erreichen möchte, hilft das den Vereinen dann überhaupt?
Nein. Schöner Gedanke, aber die Ausführung ist mangelhaft.
Das heißt, was wünschen Sie sich da konkret? Dass mehr Geld vom großen DFB-Pokal-Pott dann tatsächlich nach unten in die Verbandspokale fließt?
Ja, am Ende ist das Thema Geld. Da haben Sie vollkommen recht. Aber ich würde auch mir wünschen, dass das, was angepriesen wird, Amateurvereine wichtig und ihr seid die Basis, dass das auch ein bisschen besser ausgelebt wird von Seiten des DFB. Dann kommt man automatisch auf das Ergebnis mit einer gerechteren Verteilung der TV-Einnahmen oder wo auch immer das Geld herkommt.
Der DFB schreibt es auch auf seiner Homepage, dass es für die unterklassigen Vereine eine Steigerung des Etats und damit auch eine signifikante Unterstützung für ihre Arbeit ist. Das heißt, das, was der DFB da sagt, stimmt nicht.
Also wir erleben es ja anders. Jeden Tag tun wir unsere Vereinsarbeit und die Probleme sind nach wie vor da, auch ob wir beim DFB-Pokal mitgemacht haben oder nicht. Die Probleme sind immer noch dieselben. Man ist ein bisschen gelassener, halbes Jahr, ein Jahr. Man guckt jetzt nicht auf jeden Cent, da gönnt man sich schon mal was. Aber die Arbeit, Intensität und das Nachrechnen bleibt nach wie vor.
Wofür fehlt Ihnen das Geld?
Also definitiv haben wir jede Menge Platzprobleme. Wir haben sehr, sehr große Probleme, was die Instandhaltung angeht, Umkleidekabinen, Duschbereich. Und da sind wir wirklich am Arbeiten und wir setzen uns zusammen und sagen, was können wir da machen in Eigenregie? Wie kann der Beirat uns da unterstützen? Der Hauptverein ist da sehr gut vernetzt. Und wir haben auch damals, wo wir auch ganz kurzen Draht hatten mit dieser DFB-Pokalrunde, auch die richtigen Menschen am Telefon. Und die haben uns auch Unterstützung zugesagt. Das geht jetzt darum, dass wir das alles auf Blatt Papier bekommen. Konzept erarbeiten. Und das sind die Themen, die uns jetzt ganz, ganz schwer belasten.
Aber wenn Sie sagen, dass Sie da Zusagen bekommen haben, aber das Ganze dann jetzt noch auf Papier gebannt werden muss, bedeutet das, wenn man am DFB-Pokal teilgenommen hat als Amateurverein und man da vielleicht einen gewissen Gewinn bekommen hat und dann vielleicht auch die Kontakte, dauert es dann trotzdem sehr lange, bis man daraus wirklich einen Gewinn sehen kann auch?
Richtig. Die Mühlen malen langsam. Die Absichten sind da. Man muss gucken, wie ist es realisierbar, was muss man machen, Bestandsaufnahme. Das dauert halt. Und das Geld vom DFB-Pokal, sage ich auch ganz ehrlich, das bleibt ja nicht gleich. Man packt es ja nicht in einen Tresor und das wird nie weniger. Sondern auch da muss man dann auch ab und zu mal ran. Und diese 44.000 von letztes Jahr sind heute definitiv nicht mehr da.
Weil Sie eben schon das Geld für andere Dinge ausgegeben haben.
Müssen. Strompreise steigen, Flutlicht muss gemacht werden oder.
Jetzt ein Jahr nach dem Spiel gegen Gladbach. Wie fällt da Ihr insgesamtes Fazit aus?
Mein Fazit ist durchweg positiv. Also ich schwärme immer noch davon und unsere Mitglieder ebenfalls. Man hat das halt miterlebt. Ne? In 10 Jahren reden wir darüber. Damals haben wir das und das gemacht. Das wird wahrscheinlich so schnell nicht wiederkommen. Die Fangemeinschaft von Borussia Mönchengladbach, dass wir immer noch Kontakt zu denen haben. Wir waren ja auch in Gladbach eingeladen zu einem Spiel, wo wir im Fanhaus der Gladbacher waren. Ich kann nur Positives erzählen.
Aber eher in Richtung emotionale Rendite als tatsächlich finanzielle Rendite.
Selbstverständlich. Es war uns ja auch vorher eigentlich klar, dass das nicht anders ist. Wir haben ja gesehen, die Teilnahmen von Oberleutnant, BSV, Sprung in die Regionalliga zu schaffen, ist ja auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Und wir als Newcomer, sage ich mal, die am richtigen Zeitpunkt funktioniert haben, letztes Jahr, um den Pokal zu gewinnen, dass wir da jetzt nicht den Riesenschritt machen werden, das war uns vorher auch klar.
Sagt Mehmet Kurt, zweiter Vorsitzender des BSC Hassstedt, ein Jahr nach dem DFB-Pokalspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Und 13 Jahre, nachdem Deutschland mit der Fußball-WM sein sogenanntes Sommermärchen erlebt hat, da hat die Schweizer Bundesanwaltschaft Anklage gegen ein paar der Architekten dieses Sommermärchens erhoben. Die Anwaltschaft wirft den DFB-Funktionären Theo Zwanziger, Wolfgang Niersbach, Horst R. Schmidt und dem damaligen Generalsekretär der FIFA, Urs Lindsey, Betrug vor. Das Verfahren gegen Franz Beckenbauer, dem Chef des WM-Organisationsteams, das wurde abgetrennt aus gesundheitlichen Gründen, wie es heißt. Und im Mittelpunkt dieses ganzen Komplexes, da stehen 6,7 Millionen Euro. Diese Summe floss erst vom Ex-Adidas-Chef Robert Louis Dreyfus auf das Konto von Franz Beckenbauer. Von Beckenbauer floss das Geld zum katarischen Funktionär Mohammed bin Hamann, der inzwischen lebenslang von der FIFA gesperrt wurde. Aber Dreyfus bekommt das Geld am Ende weder von Beckenbauer noch Bin Hammam zurück, sondern von einem FIFA-Konto. Komplizierte Vorgänge, über die ich jetzt mit Thomas Kistner von der Süddeutschen Zeitung sprechen möchte. Herr Kistner, ich habe den Fluss des Geldes gerade nachgezeichnet. Wer genau soll da denn von den Angeklagten betrogen worden sein?
Naja, da beginnt das Problem. Das weiß ja nicht mal die Bundesanwaltschaft genau. Das ist ja auch die Affäre innerhalb der Affäre, dass sich die Schweizer erkennbar gar keine große Mühe gemacht haben, die Kernfrage dieses ganzen Falles zu lösen. Die lautet nämlich, wofür sind die 10 Millionen damals von Beckenbauer nach Katar geflossen und um welches Geschäft ging es dabei genau? Die Schweizer hätten unbedingt Mohammed bin Hammam befragen müssen. Katar hatte ein solches Rechtshilfeersuchen zwar verweigert, aber dann hätten die Berner eben die FIFA heranziehen müssen, die ja immerhin auch als Privatklägerin gestellt ist und die eigentlich auch ein Interesse haben müsste zu erfahren, wie die WM 2006 damals verwurstelt wurde. Und die FIFA hat ganz sicher Mittel, Katar unter Druck zu setzen, denn Doha will ja die WM 2022 ausrichten. Außerdem erzählt das Emirat der Welt ständig, es hätte sein WM-Turnier damals selbst ja nicht gekauft, sondern die FIFA-Vorstände hätten aus reiner Begeisterung für eine Fußballsause in einem Wüstensprengel votiert. Die Kernfrage bleibt offen, also bieten die Schweizer jetzt allerlei abwegige Vermutungen an, bis hin zu dem Schenkelklopfer, dass Beckenbauer vormals 10 Millionen Franken für Deutschland aus dem eigenen Privatvermögen vorgestreckt haben könnte oder dass die Deutschen dem FIFA-Boss Blatter die Wiederwahl sichern wollten. Solches Zeug steht im Anklageentwurf, hingegen findet sich rein gar nichts zu dem bisher einzigen wirklich schlüssigen Verdacht, dass sich Beckenbauer ganz diskret in ein Fernsehrechtegeschäft eingekauft haben könnte, das Louis Dreyfus und Bin Hammam damals für stille Investoren inszeniert hatten. Das ergibt sich glasklar aus den Akten. Louis Dreyfus Bankberater haben das auch explizit festgehalten, dass es um einen Kredit für einen Kunden ginge, der damit Fernsehrechte erwerben wolle. Und tatsächlich hatten genau in der Zeit der Geldflüsse Louis Dreyfus und Bin Hammam ein riesen TV-Rechtegeschäft am Laufen. Sie waren die Betreiber der neuen Agentur Infront, die nach dem Untergang des Kirchenimperiums die FIFA-Rechte erwarb. Und Sie haben das gedealt, sollte hier also eine stille Teilhaberschaft Beckenbauers an einer Rechteagentur finanziert und später vom WMOK beglichen worden sein, wäre nicht nur das Rätsel gelöst, wofür die Geldflüsse waren, sondern auch die Frage, wie ist Franz Beckenbauer über all die Jahre eigentlich überhaupt bezahlt worden, als er erst den deutschen Bewerberchef und dann den deutschen OK-Chef gab. Ehrenamtlich hat er sicherlich nicht gemacht.
Alle diese Fragen oder alle diese Unklarheiten hätte man eventuell ja auch auflösen können, wenn man dem Verdacht der Geldwäsche weiter hinterhergegangen wäre. Das Verfahren wurde jetzt eingestellt. Warum?
Das ist richtig. Genau das, der Verdacht verbindet sich damit. Hier wäre es dann sicherlich auch um Geldwäschefragen gegangen. Dieser Verdacht ist fallen gelassen worden und die Gründe dafür lässt sich nur spekulieren. Aber es gibt natürlich Anhaltspunkte. Die Geldwäsche muss klar dargelegt werden können und dafür hätten die Schweizer, wie gesagt, die Frage klären müssen, wofür genau die 10 Millionen geflossen sind. Das haben sie nicht getan. Sieht man jetzt, dass sie es allein schon aufgrund der Aktenlage hätten tun müssen, könnte man fast versucht sein zu spekulieren, dass hier womöglich der Aufwand gescheut worden ist. Denn eines ist auch klar, wären die Berner dem ominösen Fernsehrechtegeschäft nachgegangen, dann hätten sie es sicherlich nicht mehr geschafft, jetzt noch auf letzten Drücker eine Anklageschrift hinzulegen. Dann hätte das Ganze noch länger gedauert und sie wären sehenden Auges in die Verjährung geschlittert.
Verjährung ist ein gutes Stichwort. April nächstes Jahr ist, glaube ich, die Deadline für Zwanziger Niersbach, Horst R. Schmidt und Urs Lindsey. Wie realistisch halten Sie es, dass es vor dieser Deadline ein Urteil geben wird?
Also das würde ich bei geringer als 50% einstufen. Zunächst laufen ja noch allerlei substanzielle Einsprüche der Beteiligten, darunter auch gegen die vorhin erwähnte Verfahrensabtrennung der Causa Beckenbauer. Immerhin dreht sich die ganze Affäre allein um diesen Mann. Da sollte man zumindest von unabhängigen Gutachtern die Bestätigung erhalten, dass Beckenbauer wirklich absolut vernehmungsunfähig ist, wie es seine Parteigutachter beschreiben. Wenn all diese Punkte abgeklärt und das Bundesstrafgericht tatsächlich den Prozess eröffnen sollte, dann muss es dabei berücksichtigen, dass das Urteil eben bis spätestens April fallen muss. Sonst färbt der Vorwurf, viel zu schleppend gearbeitet zu haben von der Bundesanwaltschaft, eben auch auf das Gericht ab. Und auch die Frage der Prozesseröffnung könnte noch spannend sein, denn wie wackelig die Anklage ist, hat die Berner Behörde ja unter anderem dadurch gezeigt, dass sie die Kernfrage nie überzeugend bearbeitet hat. Davon hängt letztlich aber zum Beispiel auch ab, ob man den Angeklagten nun Fahrlässigkeit oder aber Vorsatz vorwerfen kann.
Ist die Lehre aus diesem ganzen Verfahren und den Ermittlungen, man muss als Beschuldigter nur ein mutmaßlich so kompliziertes Verbrechen begehen, dass man es gut aussitzen kann?
Also ich würde mal so sagen, man ist gut beraten, ein mögliches Wirtschaftsstrafverbrechen in der Schweiz zu begehen und dann von den dortigen Bundesbehörden durchleuchtet zu werden. Denn die Misserfolgsstatistik der Berner Behörde, die liest sich auch außerhalb der Fußballaffäre beeindruckend. Die bringen überhaupt nur ganz wenige ihrer Fälle durch. Vieles bleibt liegen. Ihre Ankläger müssen immer wieder in den Ausstand. Und der Bundesanwalt persönlich, Michael Lauber, hat sich so in seinem Beziehungsgeflecht verstrickt, dass er im Herbst vermutlich seinen Job verlieren dürfte. Aber besonders gut ist man in der Schweiz natürlich dran, wenn man eine wichtige Sportpersönlichkeit ist oder einem der namhaften Sportweltverbände angehört, die sich auf massives Werben der Schweizer Politik hin ganz gezielt im Alpenland angesiedelt haben. Das ist aus meiner Sicht die grundlegende Lehre. Im Land der Banken und der guten Business Connections geht es für dubiose Geschäftsleute offenbar entspannter zu als anderswo, wo weniger Standortpolitik betrieben und sich konsequenter um die Durchsetzung von Rechtsstaatlichkeit bemüht wird.
Das ist die Einschätzung von Thomas Kistner von der Süddeutschen Zeitung rund um Schweiz und das, was dort passiert, nämlich die Anklage gegen ehemalige DFB-Funktionäre. Vielen Dank. Andreas Wolf ist einer der bekanntesten deutschen Handballer. Mit seinen spektakulären Paraden und anschließenden emotionalen Ausbrüchen führte er das Nationalteam unter anderem zum EM-Titel 2016. Und seit diesem Jahr stand Wolf auch in Kiel unter Vertrag. Nun hat er sich aber eine neue Herausforderung gesucht und ist nach Polen gewechselt zum Topverein Kielce. Jessica Humer hat ihn besucht.
Die Stimmung ist top beim Männerhandballteam von Kielce, dem Meister der polnischen Superliga. Und mittendrin.
Nazywam się Andreas Wolf, jestem nowy bramkarz na Wiwi Kielce i mój numer na Drużynie, na mój nowy zespół jest 33.
Für alle, die es jetzt nicht auf Anhieb verstanden haben, obwohl er schon ganz gut Polnisch spricht, der deutsche Nationalspieler Andreas Wolf ist der Neue im Tor von Kielce. Und zwar mit der Rückennummer 33.
Also die Aussprache ist für mich unglaublich schwierig. Und deshalb kann ich mir die Wörter auch nicht so gut merken. Ich weiß dann ungefähr, okay, das ist irgendwas mit D, R, Y und Z, aber dann ist es Drozdine oder was anderes. Ja, das ist unglaublich hart.
Klingt aber doch schon ganz gut für die ersten Brocken einer komplett neuen Sprache.
Ich kriege überall Komplimente, ich würde gut Polnisch sprechen. Dann reden die untereinander, ich verstehe kein Wort, aber hey.
Seit gut 3 Wochen ist Andreas Wolf jetzt in Kielce. Die Stadt hat knapp 200.000 Einwohner, liegt in Südostpolen zwischen Warschau und Krakau. Und wenn die Handballer zum Heimspiel in der Hala Legionów auflaufen, dann herrscht Ausnahmezustand. Genau das richtige Umfeld für den 28 Jahre alten Handballtorwart Wolf.
Man lernt neue Leute kennen. Hier habe ich sogar eine neue Sprache, die ich lernen kann, die natürlich auch geistig ein bisschen fordert. Ja. Das heißt, man hat nicht nur diese Reize, die man sowieso aus dem Alltag kennt. Das heißt, oh, ich muss mein Stellungsspiel verbessern und ich muss da schnell sein, ich muss da laufen, ich muss da in den Kraftraum. Und dazu kommt eben, dass diese Begeisterung sowieso auch hier in Kielce unglaublich gelebt wird. Also die haben richtig Spaß am Handball, die haben richtig Bock da drauf.
Bock hat auch Andi, wie ihn hier in Kielce alle nennen. Sein neuer Trainer, Talant Dujshebaev, ist hellauf begeistert vom Spieler aus Deutschland. Es ist mir eine Ehre, so einen Torwart zu haben. Man sieht, dass Andi hungrig auf Erfolg ist. In Kiel hat er mehr auf der Bank gesessen, statt zu spielen. Als er Mitte Juli gekommen ist, hat er alleine hart gearbeitet. Meiner Meinung nach sogar zu hart. Ich habe ihm gesagt, dass er einen Schritt zurück machen soll. Schritt zurück? Da denkt Nationaltorhüter Wolf gar nicht dran. Seit 2 Jahren warten sie hier in Kielce schon auf ihn. Nach einigen Unstimmigkeiten beim alten Verein in Kiel freut er sich auch einfach auf das, was kommt. Was der polnische Serienhandballmeister Kielce in dieser Saison erreichen will, ist doch eigentlich ziemlich klar, Andreas Wolf.
Die polnische Meisterschaft, der polnische Pokalsieg ist immer das absolute Minimum, das wir auf jeden Fall erreichen müssen. Und ansonsten war Kielce ja allein in den letzten 3 Jahren 2-mal im Champions League Final Four. Deshalb ist natürlich ganz klar das Ziel, dass man eigentlich am besten in jedem Jahr ins Final Four einziehen muss. Und ich sag mal, im besten Falle sollte dann auch in gewissen Abständen auch eben die Champions League gewonnen werden.
Ach ja, Champions League. Da steht das erste Spiel für Kielce Mitte September an. Der Gegner? Wolfs Ex-Club, THW Kiel.
Wenn man mit dem neuen Verein zum alten Verein fährt, dann ist das natürlich der maximal mögliche Druck. Das ist natürlich auch gleichzeitig eine Chance, weil genauso wenig wie ich gegen meine alte Mannschaft verlieren möchte, möchte meine alte Mannschaft gegen mich verlieren. Und ich hoffe natürlich, dass das erste Spiel dort siegreich gestalten werden.
In der neuen Heimat, in Kielce, in Südostpolen, da werden die Fans jedenfalls feste die Daumen drücken. Und die Trainer scheuchen ihren neuen Torwart aus Deutschland und das Team bis dahin weiter 1 bis 2 Mal jeden Tag durch die Halle.
Jessica Humer berichtete. Eigentlich sind Leichtathletinnen und Athleten Einzelkämpfer, außer vielleicht in Staffelwettbewerben. Dieses Wochenende ist das anders, da findet nämlich im polnischen Bydgoszcz die Team-Europameisterschaft statt. Die Sportlerinnen und Sportler treten da zwar alleine in ihren Disziplinen an, ihre erreichten Punkte werden aber in einer Nationenwertung addiert. Bei der letzten Ausgabe vor 2 Jahren hat das deutsche Team gewonnen. Martin Rasper ist dieses Mal live vor Ort. Wie sieht es denn nach dem 2. Wettkampftag mit den Siegchancen in diesem Jahr aus?
Ja, ich glaube, das wird sehr, sehr schwierig, den Titel hier zu verteidigen. Aktuell die deutsche Mannschaft auf Position 4. Die Gastgeber aus Polen haben sich mittlerweile doch sehr, sehr deutlich in Führung gearbeitet. Gestern fing das ja sehr gut an für die deutsche Mannschaft mit 2 Siegen in 2 Disziplinen. Aber heute war es ein etwas schwieriger Tag, teilweise verletzungsbedingt, teilweise auch Wettkämpfe, die ohne gültigen Versuch im Stabhochsprung bei den Frauen zum Beispiel endeten. Und dann waren auch sehr, sehr viele junge Athletinnen und Athleten am Start, die international noch nicht so erfahren sind. Deswegen eigentlich nur 1 Sieg heute durch die Europameisterin Gesa Felicitas Krause über 3000 Meter Hindernis, sehr souverän allerdings. Und deswegen ist die deutsche Mannschaft nicht ganz so nah dran an der Spitze, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte.
So eine Team-Europameisterschaft ist ja ein besonderer Wettkampf, auch deswegen, weil eben es um die Nationenwertung am Ende geht. Gibt es dann auch so etwas wie einen besonderen Teamgeist zwischen den Athletinnen und Athleten?
Ja, den gibt es absolut. Also auch wenn man hier auf die Tribüne schaut, da sitzen dann Athletinnen und Athleten, die ihren Wettbewerb schon hinter sich hatten, beziehungsweise vielleicht erst morgen vor sich haben. Die sitzen dann auf der Tribüne, feuern die anderen an, fiebern mit und drücken die Daumen. Und man merkt schon, das ist eine Einheit, da kämpft jeder für jeden. Und man hat nicht die eigene Leistung im Vordergrund und im Blick, sondern man denkt ans Team. Und deswegen ist dann der eine umso glücklicher, wenn er eine gute Platzierung hatte. Und der andere muss dann auch hin und wieder mal getröstet werden.
Die Finals sind ja erst eine Woche alt, die deutschen Meisterschaften in 10 Disziplinen. Dann kommt die WM in Doha im September. Wird diese EM da ein bisschen zwischen diesen zwei anderen Großereignissen zerquetscht?
Ja, so ein bisschen ist das so. Es haben ja auch einige der Topstars hier ihren Start abgesagt. Beispielsweise Gina Lückenkämper, die Sprinterin, die gesagt hat, sie muss jetzt erstmal eine Pause haben, die dann nicht unbedingt hier laufen wollte. Aber es sind auch einige der Topstars da, eben Gesa Felicitas Krause oder auch die Weltbeste im Weitsprung, Malaika Mihambo zum Beispiel. Auch sie wird hier morgen an den Start gehen. Also es ist so ein bisschen den Athletinnen und Athleten auch freigestellt gewesen, ob sie nun starten oder nicht. Und ja, die einen sind da und die anderen verzichten lieber.
Und für uns ist da Martin Raspe bei der Leichtathletik-Team-Europameisterschaft in Polen. Und nicht nur in Polen wird aktuell Sport gemacht, sondern auch im niederländischen Alkmaar. Da findet nämlich 2 Wochen nach der Tour de France das nächste Radsport-Event statt. Und anders als bei der Tour de France haben auch dort die Frauen eigene vollwertige Rennen. Und in denen überzeugt die deutsche Lisa Klein. Nach 2 silbernen Medaillen in den Zeitfahrern unter der Woche holte sie heute im Straßenrennen die Bronzemedaille. Holger Gerska.
Es war die Radsportwoche der Lisa Klein. Nach Silber im Teamwettbewerb und Silber auch im Einzelzeitfahren, jetzt die Bronzemedaille im Straßenrennen. Dabei war sogar noch mehr drin, denn Lisa Klein fuhr fast 80 Kilometer lang in einer Dreier-Ausreißergruppe, wurde aber im Finale von den beiden anderen Fahrern überrumpelt, die einfach cleverer waren als die erst 23-jährige Saarländerin, die in Erfurt lebt.
Im Endeffekt kann man immer sagen, hätte, wäre, wenn. Ich bin super happy mit der Bronzemedaille, aber aus solchen Situationen lernt man eben.
Die Niederländerin Amy Peters holte ihren ersten großen Titel. Elena Cecchini aus Italien, die Freundin des Tour de France-Etappensiegers Elia Viviani, wurde Zweite. Beide taten auf den letzten Kilometern sehr wenig, während Lisa Klein immer wieder ganz vorne im Wind unterwegs war und dabei zu viele Kräfte ließ. Bronze ist aber trotzdem großartig.
Das Leitbild des FC Schalke 04 ist eigentlich klar. Wir zeigen Rassismus, die rote Karte steht da und in der Satzung heißt es, dass man vom Verein ausgeschlossen werden kann, wenn man seine rassistische Gesinnung kundtut. Trotzdem hat der Schalker Ehrenrat gesagt, die Aussage von Aufsichtsratschef Clemens Tönnies, die sei nicht rassistisch gewesen. Tönnies habe aber gegen das Diskriminierungsverbot des Vereins verstoßen und deswegen lässt er jetzt 3 Monate sein Mandat ruhen. Viele Fans und Ex-Spieler kritisieren dieses Vorgehen. Gerade der Fußball müsse Vorbild sein im Kampf gegen Rassismus. Darüber habe ich vor der Sendung mit Gerd Wagner gesprochen. Er arbeitet für die Koordinierungsstelle Fanprojekte und hat über Rassismus im Fußball geforscht, unter anderem auch in einem Modellprojekt vor 10 Jahren und das finanziert vom DFB. Und ihn habe ich gefragt, ob die Äußerungen von Tönnies aus seiner Sicht rassistisch oder diskriminierend waren.
Na, ich weiß ja gar nicht, wo jetzt irgendwie der Unterschied ist. Sie sind diskriminierend, weil sie rassistisch sind. Ich verstehe jetzt auch gar nicht, warum man da jetzt so eine Alternative oder so eine Unterscheidung machen soll. Also was soll es denn sonst sein als Rassismus, diese Aussagen? Und ich unterstelle jetzt Herrn Tönnies nicht, dass er ein Rassist ist, aber die Aussagen, die er getätigt hat, waren verletzend und beleidigend für Menschen, die aus Afrika kommen. Und insofern sind sie auch von der Definition her schon rassistisch. Und das ist schon, also es war keine gute Woche für den deutschen Fußball. Es ist ja jetzt nicht nur Schalke im Fokus gewesen, sondern auch Borussia Dortmund, die 2 Spieler, die sich da auch im Live-Kommentator da auch ziemlich daneben benommen haben von ihren Aussagen her. Dann Chemnitz mit dem Daniel Frahn, den Umgang damit. Also das ist schon auf der einen Seite verwunderlich, auf der anderen Seite jetzt für die, die sich länger damit auskennen, nehmen nicht verwunderlich, weil natürlich ist der Fußball keine Insel der Glückseligen und spiegelt eigentlich auch das wider, was wir in unserer Gesellschaft vorfinden. Davon bleibt auch der Fußball nicht verschont und insofern überrascht mich das nicht. Es überrascht mich halt nur schon, wie darauf reagiert wird. Und in der Tat, dieser Ehrenrat von Schalke 04 hinterlässt einen wirklich nur ratlos zurück. Also das, was da an Aussage gemacht wird, das ist zwar diskriminierend, aber nicht rassistisch. Das ist auch für die Fans und auch für die Jugendlichen, die sich seit Jahren nicht nur bei Schalke 04 konsequent gegen jegliche Form von Diskriminierung und Rassismus eingesetzt haben, also wie beispielsweise die Schalker Faninitiative seit über 25 Jahren oder andere Fangruppierungen, für die ist das ein Schlag in die Magengrube.
Sie haben ja auch damals im Modellprojekt Am Ball bleiben, Fußball gegen Rassismus, Diskriminierung, Handlungsempfehlungen rausgegeben und eine war, Zitat, sich in dieser Thematik eindeutig positionieren. Welches Signal geht denn jetzt davon aus, dass sich Schalke in der Frage ja nicht so wirklich eindeutig positioniert?
Naja, ich glaube, da würde ich mal schon unterscheiden. Also Schalke an sich, die hatten es ja vorhin auch in der Anmoderation, haben sie es ja auch erwähnt. Schalke 04 war einer der ersten Vereine, die den Antirassismusparagraphen auch in seiner Vereinssatzung aufgenommen hat, was auch zur damaligen Zeit, so Anfang der 90er Jahre, jetzt nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit war. Das sind schon sichtbare Zeichen und auch, das ist schon auch ein Signal. Auch Schalke ist ja jetzt kein kleiner Klitschenverein, sondern hat, glaube ich, 160.000 Mitglieder. Da kann man schon eine Signalwirkung erzeugen. Aber was sicherlich deutlich wird, dass diese Maßnahmen, die umgesetzt werden oder die initiiert wurden, die immer an die Fans gerichtet sind oder vielleicht auch an eine diffuse Öffentlichkeit, um dort auch Aufmerksamkeit zu erzeugen, auch für die Thematik sich damit auseinanderzusetzen, dass das offensichtlich zunehmend in einem Widerspruch steht zwischen, wie geht der Verein selber, wie gehen die Vereinsmitarbeiter in dem Verein, angefangen von den Aufsichtsräten und Funktionäre bis über die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Geschäftsstelle, wie gehen die mit dem Thema um? Und da ist in der Tat nach meinem Dafürhalten und nach meiner Beobachtung ein extremer Nachholbedarf. Das könnte auch durch die DFL in Form von Bestandteil von Lizenzierungsauflagen könnte Vereine dazu motiviert werden, auch eigene Aktionen und Aktivitäten auch in dem eigenen Vereinsumfeld, sage ich mal, auch umzusetzen. Es gibt ja einzelne Beispiele. Also ich sage jetzt mal Borussia Dortmund. Die machen mit ihren eigenen Mitarbeiterinnen in der Geschäftsstelle, fahren die zur Gedenkstätte nach Auschwitz. Ja, da ist auch der Herr Watzke dabei gewesen. Das ist schon auch ein Zeichen, dass natürlich auch an die normalen Vereins, in Anführungszeichen, an die einfachen Vereinsmitglieder auch eine Ausstrahlung hat und dort auch eine Vorbildfunktion hat.
Sie haben gerade die Faninitiative auf Schalke angesprochen, die Dortmunder, die diese Erinnerungsfahrten machen und ja auch im Falle von Norbi Dickel diejenigen waren, die das in ihrem Fanforum sozusagen als erstes auch an die Öffentlichkeit gebracht haben, bevor es dann Tage später vom WDR aufgegriffen wurde. Sind die Fans weiter als die Funktionäre?
Ja, das würde ich einfach so eins zu eins unterschreiben. Also den Eindruck hat man. Also wenn man auch mal überlegt, wer auch vom deutschen Fußball und von der Führungsriege des deutschen Fußballs, wer da darauf reagiert hat. Also ich habe nur Äußerungen gehört von Gerald Asamoah, von Kakao, dem Integrationsbeauftragten des DFB und von dem ehemaligen Spieler Hans Sapai. Ich glaube, Reinhard Raubal hat noch was dazu gesagt, aber sonst kein aktueller Manager von irgendeinem anderen Profiverein oder von der, wie gesagt, Führungsriege des deutschen Fußballs, da kam eigentlich überhaupt keine Reaktion. Und das finde ich schon sehr bedenklich. Ich habe jetzt gerade in dem Moment, wo wir jetzt gerade telefonieren, hat mir ein Kollege aus Drochtersen-Assel, wo Schalke 04 jetzt gerade Pokal spielt, hat mir ein Bild gepostet von den Fans, die dort sind in der Kurve, die einen Banner zeigen und eine rote Karte in die Luft halten. Da steht drauf, wir zeigen Tönnies die rote Karte. Sehr beeindruckende Aktion. Und da muss man sagen, ja, in der Tat kann man das unterschreiben, die Fans sind offensichtlich viel sensibler und reagieren auch sensibler drauf, Gott sei Dank, und auch beeindruckender, als manche andere Führungskraft in der Lage ist.
Sie haben Kakao, den Integrationsbeauftragten des DFB, gerade angesprochen. Der sagte, nachdem es beim Länderspiel Serbien gegen Deutschland oder Deutschland gegen Serbien in Wolfsburg rassistische Äußerungen gegen Leroy Sané und Ilkay Gündogan gab, Zitat: Ich würde sagen, dass es Einzelfälle sind, die müssen punktuell bekämpft werden, aber das ist keine Normalität und das ist auch gut so. Würden Sie das unterstreichen, dass das immer nur Einzelfälle sind oder hat der deutsche Fußball ein größeres, ein strukturelleres Problem mit Rassismus?
Ja, der hat genauso ein strukturelles und großes Problem wie unsere Gesellschaft auch. Wie gesagt, der Fußball spiegelt das ja auch wieder an politischen Verhältnissen. Und da muss man ja die Medien da in dem Zusammenhang ja auch loben. Wir kriegen ja das ja auch wieder gespiegelt, weil auch die Medien da vielleicht auch aufmerksamer werden und auch da mehr darüber berichten. Und über soziale Medien bleiben auch solche Vorfälle nicht lange unentdeckt. Also das war ja vor 10, 20 Jahren noch wesentlich anders gewesen. Und im Amateurbereich muss man ja sagen, da ist das Dunkelfeld ja weitaus größer. Also da gibt es eben keine Kameras und keine große Aufmerksamkeit. Und da passieren ja, ich sage jetzt mal, viel mehr unentdeckte Vorfälle und Begebenheiten, über die es sich genauso aufzuregen lohnt. Aber das erscheint halt nicht allzu groß in der Öffentlichkeit. Aber wenn Sané als, sag ich mal, als Führungsspieler, als Vorbildfunktion auch für viele Kinder und Jugendlichen beleidigt wird, dann ist die Aufmerksamkeit umso größer. Das ist auch richtig so, aber das vermittelt so eine leichte Schieflage, ja, so ein bisschen auch.
Was tut der DFB denn zum Beispiel auch gegen dieses Dunkelfeld in den unteren Ligen, da wo die Öffentlichkeit auch nicht so stark hinblickt?
Ja, Gott sei Dank doch zusehends mehr. Also jetzt in der Zeit, wo ich mein Projekt hatte, von 2007 bis 2009, da habe ich ja auch als so eine meiner Handlungsempfehlungen geäußert, dass es in den Landesverbänden ja zunehmend immer noch keine hauptamtliche Verankerung gibt, auch in diesem Themenfeld. Das hat sich Gott sei Dank ein bisschen geändert. Aber der DFB hat 21 Landesverbände und wenn ich mir die jetzt alle durchgucke, ich bin jetzt nicht mehr so nah dran, das gebe ich auch zu, aber so meine Wahrnehmung, meine Beobachtung ist, sind immer noch mindestens ein zweistelliger Zahl von Landesverbänden, die immer noch nicht eine Ansprechperson haben in ihrem Verband, wenn es um rassistische oder diskriminierende Vorfälle geht. Und das ist natürlich auch für Vereine auch auch fatal. An wen sollen die sich denn wenden? Die wenden sich nicht unbedingt immer an den DFB als kleiner Kreisligaverein, sondern an ihren eigenen Landesverband. Und da, denke ich mir, muss auf jeden Fall ein Impuls kommen, so seitens des DFB über die Landesverbände, den Bereich soziale Verantwortung, entweder über eine Person in der Hauptamtlichkeit zu verankern oder über Fortbildungsqualifizierungsmaßnahmen, dass dort auch nicht nur trainiert wird, wie man gut links und mit dem rechten Fuß gleichzeitig den Ball bewegen kann, sondern auch im Bereich der gesellschaftlichen und der sozialen Verantwortung. Das denke ich mir, da würde ich sagen, da ist noch erheblicher Nachholbedarf, was so in diesem Qualifizierungsbereich anbelangt. Das liegt aber auch zum Teil auch am DFB, einem strukturellen Problem, weil der DFB kann immer nur an seine Landesverbände Empfehlungen aussprechen, weil die Landesverbände sind autonome Verbände und können dann selber entscheiden, ob sie diese Empfehlung annehmen oder ob sie irgendwelche anderen Maßnahmen umsetzen.
Gibt es da irgendeine Möglichkeit, das zu ändern, beziehungsweise haben Sie Hoffnung, dass sich das ändert?
Naja, Hoffnung habe ich immer, sonst würde ich, glaube ich, irgendwie mir einen neuen Beruf suchen. Aber ich glaube, man kann immer wieder, auch wenn man sich eine blutige Nase holt, man kann immer auf diese Optimierungsbedarf, ich will gar nicht Missstände sagen, weil ich will sagen, auf diese Verbesserungspotenziale immer darauf hinweisen, immer wieder das Thema sensibilisieren und nicht nur dann, wenn es irgendwie en vogue ist, sondern Rassismus begleitet uns schon seit längerem und wird uns auch zukünftig länger begleiten. Und die Verbände sind gut beraten, sich auch dieses Themas, also nicht nur zum Thema Rassismus, sondern überhaupt um Vielfalt, um soziale Themen, um gesellschaftspolitische Themen, sich damit auseinanderzusetzen.
Sagt Gerd Wagner, Rassismusforscher. Und gegen Ende der Sendung blicken wir voraus auf die Fußball-Europameisterschaft im kommenden Jahr. Dort könnte der Kosovo zum ersten Mal an einem großen Turnier teilnehmen, denn über den Umweg Nations League hat der Kosovo schon einen Platz in den Playoffs sicher. Und die Mannschaft ist seit 2 Jahren ungeschlagen, hat also auch sportlich das Zeug dazu. Sollte sich der Kosovo tatsächlich qualifizieren, könnte er die UEFA und einige Gastgeberländer der Endrunde vor politische Probleme stellen. Khaled Nacher berichtet.
Die Hymne des Kosovo bei einem Fußballspiel. 2008 erklärte das Land seine Unabhängigkeit als Staat. Im Fußball konnte er das lange Zeit nicht. Erst seit 2016 darf der Kosovo als Mitglied der UEFA und der FIFA offiziell Länderspiele austragen.
Wir lieben Fußball. Die Leute im Kosovo lieben Fußball. Die Menschen sagen, das ist das Beste, was im Kosovo passiert ist.
Sagt Erol Salihu, Generalsekretär des kosovarischen Verbandes. Das Team ist noch ein Fußballzwerg und hat eigentlich nur kleine Chancen, zu einem großen Turnier zu kommen. Bei der Euro 2020 ist allerdings einiges anders. Die erste Besonderheit: Der Kosovo steht jetzt schon in den Playoffs der EM-Qualifikation, da er seine Gruppe in der Liga D der Nations League gewann. Durch den ungewöhnlichen Modus muss der Kosovo nur noch gegen 2 der 3 anderen Teams aus Georgien, Weißrussland und Nordmazedonien gewinnen. Dann wäre er bei der EM dabei. Die zweite Besonderheit: Die Endrunde der EM 2020 wird in 12 Ländern Europas ausgetragen. 4 davon erkennen den Kosovo aber nicht als unabhängigen Staat an: Russland, Rumänien, Aserbaidschan und Spanien. Und hier beginnen die Probleme, wenn sich der Kosovo tatsächlich qualifizieren sollte. Denn die Ablehnung ist teilweise riesig. Die Karate-WM 2018 in Madrid. Damals durften die kosovarischen Kämpferinnen und Kämpfer in Spanien zunächst nicht einmal das Wort Kosovo auf der Kleidung tragen. Erst als das IOC deshalb allen internationalen Sportverbänden empfahl, keine Großereignisse mehr nach Spanien zu vergeben, suchte man eine Lösung. Alejandro Blanco, Präsident des Nationalen Olympischen Komitees Spaniens, sagte damals bei El País:
Wir versuchen, einen Kompromiss zu finden, um den Athleten die Teilnahme zu ermöglichen, weil sie überall anerkannt sind. Aber wir brauchen eine Lösung, die die Entscheidung der spanischen Regierung nicht verletzt.
Spaniens Regierung lenkte zunächst ein und kündigte an, nun Kosovos Flagge und Hymne zu präsentieren.
Diesen Versprechen wurden sie aber nicht gerecht. Vor wenigen Monaten, als Spieler der U17-Fußballnationalmannschaft zwischen dem Kosovo und Spanien auf neutrales Terrain haben verfrachtet werden müssen nach Nyon, weil der spanische Verband geweigert hat, kosovarische Symbole zu zeigen.
Sagt der Südosteuropa-Experte Dario Brentin von der Uni Graz. Spaniens Regierung erkennt den Kosovo im Gegensatz zur Mehrzahl der EU-Mitglieder nicht als Staat an. Sie will abtrünnigen Regionen wie Katalonien oder dem Baskenland keine Argumente oder Präzedenzfälle liefern. Spanien trägt bei der EM 2020 drei Gruppenspiele und ein Achtelfinale aus. In Bilbao, im Baskenland. Auch Rumänien und Aserbaidschan haben abtrünnige oder umkämpfte Regionen. Russland hat verschiedene geopolitische Gründe, den Kosovo nicht anzuerkennen. Die Ablehnung der Unabhängigkeit Kosovos ist in den vier Ländern allerdings unterschiedlich ausgeprägt. In Aserbaidschan wurde der Kosovo in der Nations League zum Beispiel mit Flagge und Hymne empfangen. Und auf Anfrage des Deutschlandfunks versicherte der Verband:
Sollte die kosovarische Mannschaft während der EM 2020 nach Baku reisen, wird sie keinerlei Probleme haben.
Die Haltung Spaniens ist weit weniger klar. Anfragen dazu beantwortete der Verband nicht. Ein entscheidender Akteur ist die UEFA als Veranstalter der Europameisterschaft. Sie wollte in der Kosovo-Frage zuletzt grundsätzlich Klarheit schaffen. UEFA-Präsident Alexander Čeferin gab im Mai die Entscheidung bekannt, dass bei einer entsprechenden Auslosung künftig alle Clubs und Nationalmannschaften gegen kosovarische Teams spielen müssen.
Any team that is decided to play against Kosovo has to travel to Kosovo.
Spielt ein Team nicht im Kosovo, verliert es das Spiel. Will eine Mannschaft kein Gastgeber für den Kosovo sein, darf es auf neutralem Boden spielen.
Can do it on the neutral ground.
Wie das bei der europaweiten Euro 2020 ablaufen könnte, falls sich der Kosovo qualifiziert, sagte Čeferin nicht. Denn bei der EM-Endrunde ist kein Ausweichen auf neutralen Boden möglich. Gastgeber eines Spiels unter Beteiligung des Kosovos zu sein, mit gehisster Flagge und gespielter Hymne, das kann in seiner Symbolik in Spanien ein politisches Problem werden. Die UEFA antwortete auf eine Anfrage des Deutschlandfunks so:
Zu diesem Zeitpunkt können wir keine Antwort auf hypothetische Fragen zu diesem Thema geben.
Südosteuropa-Experte Brentin sagt:
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die UEFA sich von Seiten des spanischen Verbandes in Geiselhaft nehmen lässt. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass die UEFA enormen Druck auf den spanischen Verband ausüben wird, weil es natürlich auch nicht bloßgestellt werden kann.
Eine Lösung durch die Hintertür, indem man bei der Auslosung der Endrunde bestimmte Begegnungen ausschließt, erscheint schwierig. Denn die Auslosung findet im November 3 Monate vor den Playoffs statt. Sie wird also 4 Teilnehmer offen lassen, die erst im März feststehen und von denen einer der Kosovo sein könnte. Und der scheint sportlich, aber auch politisch in einer komfortablen Lage, sagt Experte Brentin.
Weil die Tatsache, dass der Kosovo von 5 EU-Mitgliedern nicht anerkannt wird, schon langsam in Vergessenheit geratet und das potenziell enorme Publizität verursachen könnte.
Ähnlich sieht man das im Kosovo. Generalsekretär Salihu sagt:
Um ehrlich zu sein, der Erfolg unserer Mannschaft hat einen großen Einfluss auf die Anerkennung unseres Staates in anderen Ländern.
Sollte der Kosovo also wirklich bei der Euro 2020 dabei sein, er wäre nicht nur sportlich ein großes Thema des Turniers.
Khaled Nahar über die Chancen des Kosovo, bei der EM im nächsten Jahr teilzunehmen. Und zum Abschluss der Sendung noch ein schneller Blick auf die aktuellen Partien im DFB-Pokal. Hoffenheim führt in Würzburg mit 2:1. Ulm liegt gegen Heidenheim mit 0:1 zurück. Und in Hessen, da bahnt sich die nächste Sensation an. Der Fünftligist Baunatal führt 2:1 gegen den VfL Bochum. Alles zu diesen Partien dann um 22.50 Uhr in Sport aktuell. Im Namen des ganzen Teams vielen Dank fürs Zuhören. Und einen schönen Abend wünsche ich noch.